Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Silvia Engels und diesen Themen. Sabotageverdacht. Verteidigungsminister Pistorius verlangt höhere Aufmerksamkeit. Gerichtsverfügung. Das rechtsgerichtete Magazin Compact will nach vorläufiger Verbotsaufhebung schnell wieder erscheinen. Ablehnung. Justizminister Buschmann stemmt sich gegen die Idee heimlicher Wohnungsdurchsuchungen durch das BKA. Und Auftakt. Wie positionieren sich die Konfliktparteien angesichts der neuen Nahostverhandlungsrunde in Doha? Der Hintergrund ab 18.40 Uhr dreht sich dann um den Kampf der Kommunen um den Erhalt ihrer Schwimmbäder. Wenn es um mögliche Angriffe auf kritische oder militärische Infrastruktur geht, müssen sich staatliche Stellen nicht nur auf Hackerangriffe einstellen. Auch praktische Sabotageakte kommen vor. Mehrere Verdachtsfälle gab es zuletzt, alle sehr verschieden gelagert. Katharina Hamburger beginnt ihren Bericht mit dem gestrigen Sicherheitsvorfall ganz in der Nähe des militärischen Teils des Flughafens Köln-Bonn.
Morgen Nachmittag sollen erste Ergebnisse der Untersuchung von Trinkwasserproben in der Kaserne Köln-Wahn vorliegen. Das sagte ein Sprecher des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr unserem Hauptstadtstudio. An dem Standort, an dem unter anderem die Flugbereitschaft der Bundeswehr ihren Sitz hat, waren gestern auffällige Wasserwerte festgestellt worden. Techniker sollen dann bei der Überprüfung eine Person gesehen haben, die geflohen sein soll und bislang offenbar auch nicht gefunden worden ist. Außerdem wurde ein Loch im Zaun des weitläufigen Kasernengeländes entdeckt. Polizei und Staatsschutz ermitteln. Es besteht der Verdacht eines Sabotageversuchs. Den gab es gestern auch in Bezug auf einen zweiten Militärstandort. Eine Person soll über ein Tor des NATO-Stützpunktes in Gallenkirchen geklettert sein und versucht haben, auf das Gelände zu kommen. Hier gab es allerdings mittlerweile Entwarnung. Nach dem Vorfall in Köln-Wahn waren auch in Gallenkirchen die Wasserwerte überprüft worden. Allerdings gab es hier keine Auffälligkeiten. Verteidigungsminister Boris Pistorius mahnte im Magazin Spiegel zur Wachsamkeit. Selbstverständlich überprüfe man nach diesen Vorfällen die Absicherungspläne und passe diese bei Bedarf an, so der SPD-Politiker. Der innenpolitische Sprecher der FDP, Manuel Höferlin, mahnte im Deutschlandfunk an, Deutschland müsse wehrfähig sein.
Und das nicht nur im Äußeren mit der Bundeswehr, sondern auch in der inneren Einstellung, in der inneren Organisation. Unsere Gesellschaft muss resilient aufgestellt sein.
Höferlin spricht von einer Vielzahl von Versäumnissen, die in den vergangenen 5 bis 15 Jahren hingenommen worden seien.
Die möglichen Angriffe auf die Bundeswehr und NATO-Standorte zeigen, egal wie jetzt die Untersuchungen ausgehen, ob das jetzt wirklich versuchter Terroranschlag war oder was auch immer, zeigen jedenfalls, wo die Angriffsvektoren, wo die Schwachstellen sein könnten, auch für andere. Und deswegen müssen wir an vielen, vielen Stellen da noch deutlich besser werden.
Der CDU-Außen- und Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter sagte im Deutschlandfunk, es seien Spekulationen, ob Russland hinter der möglichen Sabotage stecke. Allerdings passe es zur Art und Weise, wie das Regime vorgehe. Die Aktion könne aber auch aus dem Bereich des Linksextremismus oder des Islamismus kommen, so Kiesewetter.
Wichtig ist, dass wir uns darauf einstellen müssen, im Fokus von Russland zu stehen. Russland sieht uns als Kriegsziel und deshalb ist es nicht ausgeschlossen, dass Russland mit seinem hybriden Krieg nun auch gegen Bundeswehreinrichtungen vorgeht,
sagte Kiesewetter, der Mitglied im parlamentarischen Kontrollgremium ist. Er forderte zudem eine Stärkung der Nachrichtendienste. Debattiert wird aber nicht nur über die Sicherheit militärischer Einrichtungen, sondern auch ziviler kritischer Infrastruktur. Hierbei geht es sowohl um den Schutz vor Sabotage durch ausländische Staaten oder extremistische Gruppen, aber auch um Blockaden, wie durch die sich selbst so bezeichnende letzte Generation. Die Klimaaktivisten haben heute Morgen erneut den Flugverkehr an den Flughäfen Berlin, Nürnberg und Köln-Bonn lahmgelegt. Gefährlich, dumm und kriminell nannte Bundesinnenministerin Nancy Faeser die Aktion.
Diese Chaoten, die Landebahnen oder Rollfelder blockieren, riskieren nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das von anderen. Aber außerdem ist es auch für Menschen, die den hart verdienten Urlaub angespart haben, den antreten wollen, mehr als ärgerlich.
So Sozialdemokratin Faeser. Um zu verhindern, dass unbefugte Personen unter anderem auf das Rollfeld kommen, will die Koalition das Luftsicherheitsgesetz verschärfen. Ein entsprechender Entwurf ist im Juli vom Kabinett verabschiedet worden und muss nun noch durch den Bundestag. Es sieht unter anderem Strafverschärfungen vor, wenn jemand unberechtigt auf das Flughafengelände eindringt und dabei zum Beispiel ätzende Stoffe oder ein Messer dabei hat. Die Bundesregierung sieht aber auch die Flughafenbetreiber in der Pflicht, das Gelände besser zu schützen. Um kritische Infrastruktur wie Flughäfen abzusichern, plant die Bundesregierung auch ein sogenanntes diskretes Dachgesetz. Nach wie vor hängt der Entwurf aber noch in der sogenannten Ressortabstimmung fest, also in der Abstimmung zwischen den Ministerien, bevor er ins Kabinett geht.
Katharina Hamberger. Gestern hatte das Bundesverwaltungsgericht ja per Eilentscheidung das von Bundesinnenministerin Faeser verhängte Verbot des rechtsextremistischen Magazins Kompakt vorerst aufgehoben. Das war keine Entscheidung in der Sache, sondern eine Abwägung. In diesem Fall ging sie zugunsten der Pressefreiheit aus. Die Zeitschrift darf also vorläufig wieder erscheinen, bis ein endgültiges Urteil fällt. Zu den Reaktionen Gudula Geuter.
Es war eine vorläufige Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, nach der das Kompaktmagazin wieder erscheinen darf. Gleichwohl, die Kritik an Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist harsch. Die SPD-Politikerin hatte die GmbH, die Trägerin unter anderem des Magazins ist, im Juli nach Vereinsrecht verbieten lassen. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsbundestagsfraktion Thorsten Frey sagte dazu in der ARD:
Die Bundesinnenministerin hat dieses Verbot verfügt und deswegen trägt sie natürlich auch die politische Verantwortung für ein mögliches Scheitern.
Gestern schon hatten Vertreter der AfD Faesers Rücktritt gefordert. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, FDP, hatte die Innenministerin hart kritisiert. Im Spiegel legte er nach, sie habe sich vor den drei ostdeutschen Landtagswahlen als beste Wahlkämpferin der AfD inszeniert. Ähnlich die Wertung des FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle gegenüber dem Blatt. Das Kompaktnetzwerk könne sich nun als Opfer darstellen. Angesichts von dessen Bedeutung für die rechtsextreme Szene sei mehr Sorgfalt geboten. Der stellvertretende BSW-Bundesvorsitzende Sherwin Hakschino befand in der Welt, Extremismus bekämpfe man nicht mit Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit, sondern mit einer an den Interessen der Menschen orientierten Politik. Faeser selbst gab sich am Vormittag entschlossen.
Wir werden unsere Rechtsauffassung im Hauptsacheverfahren weiter genauso klar umfassend vertreten. Und wir werden auch weiterhin Verfassungsfeinden sehr entschieden entgegentreten, nämlich denjenigen, die aggressiv gegen Jüdinnen und Juden, gegen Menschen mit Migrationsgeschichte und gegen unsere parlamentarische Demokratie agieren.
Das Bundesverwaltungsgericht hatte gestern einen Beschluss veröffentlicht, wonach sich noch nicht sagen lässt, wie die Hauptsache ausgehen wird. Mit Blick auf die Pressefreiheit fiel die Abwägung zugunsten des Magazins und Online-Auftritts aus, die mindestens bis zu dieser Entscheidung wieder erscheinen dürfen. Zwar belegen auch nach Ansicht der Richter zahlreiche Magazinbeiträge die verfassungsfeindliche Grundhaltung der Kompakt GmbH, aber bei weitem nicht alle. Offen ist deshalb, ob unter anderem das, was mit der Menschenwürde unvereinbar ist, die Zeitschrift prägt. Und ob nicht mildere Mittel wie Schwärzungen bei konkreten Artikeln oder Veranstaltungsverbote ausgereicht hätten. Hierauf unter anderem bezieht sich die Kritik des Deutschen Journalistenverbandes, dessen Bundesvorsitzender Mika Beuster betonte am Morgen im Deutschlandfunk:
Lange Jahre hat man zugeschaut und nichts gemacht und dann zückt man auf einmal das schärfste Schwert, ohne für irgendwas anderes zu tun. Und genau daran scheitert es eben nicht daran, dass man weiß, dass das ein gesichert rechtsextremes Magazin ist.
In einer Pressekonferenz zeigte sich Jürgen Elsässer, der Geschäftsführer der GmbH und Chefredakteur, hochzufrieden.
Für uns als Magazin bringt dieser unerwartete Erfolg eine große Verantwortung und eine große Chance. Vor Faesers Attacke haben uns vielleicht 2 Millionen Deutsche gekannt. Jetzt dürften es 60 Millionen sein. Entsprechend steigt auch unsere publizistische Schlagkraft.
In einem Punkt hatte das Bundesverwaltungsgericht zugunsten des Innenministeriums entschieden. Das darf nun noch eine Woche lang sichern, also kopieren, was die Polizei im Juli beschlagnahmt hatte. Darunter ist, so Elsässer, auch die Abonnentenkartei. Die schon vor dem Verbot gedruckten August-Magazine würden nun soweit möglich ausgeliefert.
Gudula Geuter berichtete. Und noch bei einem weiteren Thema sieht sich Bundesinnenministerin Faeser Kritik gegenüber. Bei ihrem Vorhaben, in besonders schwerwiegenden Fällen dem Bundeskriminalamt zu erlauben, heimlich Wohnungen zu durchsuchen. Schon am Wochenende waren erste Einzelheiten bekannt geworden, doch erst jetzt hat Bundesjustizminister Buschmann von der FDP auf diesen Vorstoß reagiert, und zwar ablehnend. Johannes Kuhn.
Mit deutlichen Worten erteilt Bundesjustizminister Marco Buschmann den Durchsuchungsplänen von Innenministerin Nancy Faeser eine Absage. Buschmann zur Bild-Zeitung wörtlich: Es wird keine Befugnisse zum heimlichen Schnüffeln in Wohnungen geben. Im Staat des Grundgesetzes machen wir so etwas nicht. Das wäre ein absoluter Tabubruch. Der Hintergrund: Bislang dürfen Wohnungsdurchsuchungen nur offen durchgeführt werden. Betroffene müssen also unmittelbar zuvor informiert werden, zudem muss ein Zeuge anwesend sein, oft die Betroffenen selbst. Diese Rechtstradition will Faeser nun aufgeben und argumentiert mit dem islamistischen Terrorismus. Im Falle von Terrorgefahr soll das Bundeskriminalamt sich auch heimlich Zugang zu Wohnungen verschaffen können, als, so wörtlich, Ultima Ratio. Voraussetzung dafür ist ein richterlicher Beschluss. Das BKA kann den Zugang dann nutzen, um zum Beispiel heimlich Tatmittel wie Sprengstoff auszutauschen. Auch die Installation von Überwachungssoftware oder die Online-Durchsuchung von Computern sollen erlaubt sein, sofern ein Richter dies genehmigt hat. Festgehalten ist das alles in Faesers unabgestimmten Entwurf für ein neues BKA-Gesetz, der vor wenigen Tagen bekannt wurde. Buschmann erinnert nun in der Bild-Zeitung daran, dass er als Justizminister auch Verfassungsminister ist. Der FDP-Politiker betont, sollte jemand die heimliche Durchsuchung vorschlagen, werde dies weder das Kabinett passieren, noch eine Mehrheit im Parlament finden. Namentlich erwähnt er Faeser dabei nicht. Eindeutig verfassungswidrig wäre eine heimliche Durchsuchung allerdings wohl nicht. In Artikel 13 des Grundgesetzes ist zwar die Unverletzlichkeit der Wohnung festgelegt, aber es sind eben auch Ausnahmen für die Durchsuchung zugelassen. Ob Durchsuchungen dabei offen oder heimlich stattfinden können, darüber sagt das Grundgesetz nichts. 2020 führte deshalb bereits Mecklenburg-Vorpommern die heimliche Polizeidurchsuchung ein. 2023 dann erklärte das Bundesverfassungsgericht das entsprechende Gesetz für weitestgehend verfassungswidrig. Allerdings nicht grundsätzlich, sondern weil die heimliche Durchsuchung nicht an eine konkrete und dringende Gefahr geknüpft war.
Johannes Kuhn berichtete aus Berlin und wir wechseln ins Ausland. Die Spannungen im Nahen Osten sind ja derzeit besonders hoch. Viele Beobachter fürchten schon seit Tagen einen Großangriff des Iran auf Israel. Als Reaktion auf die Tötung von Hamas-Chef Haniyeh in Teheran vor gut 2 Wochen. Die wird ja Israel zugeschrieben. Angesichts der wechselseitigen Drohungen gilt es fast schon als Erfolg, dass es den internationalen Vermittlern Katar, Ägypten und USA überhaupt gelungen ist, in der katarischen Hauptstadt Doha heute überhaupt wieder Verhandlungen über Wege zu einer Waffenruhe sowie vielleicht Geisel- und Gefangenenfreilassungen zu starten. Von dort dringt bislang nichts nach draußen. Ordnen wir das Ganze in seiner Ausgangslage ein mit unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv, uns nun zugeschaltet. Mit welcher Positionierung geht Israel in dieses Gespräch?
Ja, das ist ganz schwer zu sagen. Es gibt eine Delegation, die ist hochrangig besetzt. Die Chefs der Geheimdienste Shin Bet und Mossad sind dort. Auch der zuständige Delegierte für die Geiseln. Das ist hier ein ehemaliger General, der das macht. Also die sind dort vor Ort und die werden jetzt natürlich erstmal verhandeln, vor allem mit den USA. Die versuchen viel Druck auf Israel auszuüben. Was der Rahmen ist, über den jetzt überhaupt geredet wird, was der Vorschlag ist, den man der Hamas tatsächlich am Ende unterbreitet. Die Hamas hat gesagt, wir reden nicht über neue Dinge, wir wollen über das reden, was US-Präsident Biden vorgeschlagen hat. Und das ist ein 3-Stufen-Plan. Zum einen eben geht es um eine Waffenruhe von 6 Wochen, die Freilassung von Geiseln und gefangenen Palästinensern in israelischen Gefängnissen, den Rückzug von israelischen Truppen. Dann in der zweiten Phase soll es tatsächlich einen dauerhaften Waffenstillstand geben, bis hin zur dritten Phase, wo es dann um den Wiederaufbau des Gazastreifens geht. Über all das will die Hamas sprechen. Aber da sind noch ein paar Details zu klären und es gibt auch Kritik an der Regierung Netanyahu, dem man vorwirft, dass er in den letzten Tagen und Wochen immer neue Forderungen gestellt hat und dadurch ein Fortkommen bei diesen Verhandlungen blockiert hat.
Der Rahmen und die Einzelforderungen sind also reichlich unklar. Die Hamas nimmt ja nicht an den Gesprächen teil, sie ist aber indirekt natürlich involviert. Was hört man über deren Strategie?
Ja, es gibt also indirekte Gespräche schon seit es solche Verhandlungen gibt. Israel und die Hamas reden nicht miteinander. Der Ort Doha ist natürlich nicht zufällig gewählt, weil dort eben Teile der Führung der Hamas ohnehin leben. Das heißt, wenn man sich dann doch einlassen würde auf Gespräche von Seiten der Hamas, dann könnten die schnell dazukommen. Ich hatte gestern Kontakt mit einem hohen Hamas-Vertreter, der mir dann geschrieben hat, wir gehen nicht zu den Gesprächen, wir reden nur über die Umsetzung von diesen Dingen, über die ich eben gerade gesprochen habe, nicht über Neues. Und das ist die Linie der Hamas. Auf der anderen Seite ist man vor Ort, das ist auch das Signal, man lässt sich informieren. Die Hamas hat dann natürlich das große Problem der Kommunikation. Nach dem Tod von Ismail Haniyeh in Teheran vor über 2 Wochen ist jetzt die Führung der Hamas in den Händen von Yahya Sinwar, das ist der Chef der Hamas im Gazastreifen gewesen. Der ist dort im Untergrund, Israel will ihn töten und natürlich, wenn jetzt irgendwie die Hamas auf sich etwas einlassen sollte, dann geht das nur über Sinwar und den kann man nicht einfach anrufen, sondern die Kommunikation ist mit ihm kompliziert und deswegen könnte es auch ein paar Tage dauern, bis man dann am Ende weiß, was die Hamas oder worauf die Hamas sich einlässt.
Und welche Druckmittel haben dann wiederum die internationalen Verhandler in der Hand, um beide Seiten überhaupt jetzt zur Annäherung zu zwingen?
Also zunächst mal der Druck der USA auf Israel, das ist natürlich die militärische Hilfe und die rote Linie, die gezogen wird. Also Israel wird schon deutlich gemacht, wir helfen euch, wenn ihr angegriffen werdet, aber nicht bei Angriffen. Es gibt jetzt ja dieses Szenario der sehr konkreten Bedrohung. Da war schon die Rede von einem großen Krieg durch einen Angriff des Iran oder der Hisbollah, großer Angriff auf Israel. Da sagen die USA, wenn ihr das abwenden wollt, dann lasst euch jetzt bitte mal auf eine Waffenruhe in Gaza ein. Denn die Signale aus Teheran und Beirut sind so, dass dann auch möglicherweise von einer heftigen Reaktion abgesehen werden könnte. Naja, und auf die Hamas wirken Ägypten ein und Katar. Da geht es vor allem um Geld und um Unterstützung. Also die Kataris haben die Hamas früher finanziert, tun das vermutlich heute zum Teil noch. Und eben wichtige Hamas-Vertreter leben dort. Den könnte man dann auch den Hahn abdrehen. Und das ist auch ein Druckmittel. Und deswegen arbeiten hier USA, Ägypten und Katar doch ziemlich zusammen.
Und dann hat sich heute nun auch noch aus der Türkei heraus der Chef der palästinensischen Autonomiebehörde Abbas zu Wort gemeldet. Seine Organisation agiert bekanntlich in Teilen des Westjordanlands. Im von der Hamas kontrollierten Gazastreifen hat er keine Kontrolle. Dennoch will Abbas nun nach Gaza reisen. Wie kommt denn das im Gazastreifen und in Israel an?
Ja, das kann man sich noch gar nicht vorstellen. Das ist vor allem wahrscheinlich eine symbolische Aussage. Er hat gesagt, er will mit den Führern der Palästinenser nach Gaza. Er bittet da um Unterstützung. Er will ein Zeichen setzen, dass er mit den Leuten beisteht. Da geht es natürlich auch darum, dass die Hamas natürlich im Aufwind ist bei den Palästinensern und dass der Fatah, der Partei also von Abbas, vorgeworfen wird, dass sie zu wenig tut für die palästinensische Sache. Auf der anderen Seite ist jetzt bei diesen Verhandlungen die Fatah möglicherweise auch ein Player, also die palästinensische Autonomiebehörde, die von Abbas geleitet wird als Präsident. Die soll zum Beispiel, das sind die Pläne von den USA, aber auch von Ägypten, möglicherweise eine Rolle übernehmen, wenn es darum geht, die Kontrolle zwischen dem Gazastreifen und Ägypten, der berühmte Grenzübergang in Rafah, zu kontrollieren. Das ist etwas, wovon man Israel aber erst überzeugen wird, denn Israel legt schon Wert darauf, dass man selber die Grenze kontrolliert und verhindert, dass weitere Waffen über Ägypten in den Gazastreifen kommen.
Einordnungen der verschiedenen Positionen von Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv. Vielen Dank dafür. Und wir gehen auf dem Globus noch ein bisschen weiter gen Osten. Heute, vor 3 Jahren, übernahmen nach dem überstürzten Abzug westlicher Truppen die radikal-islamistischen Taliban in Kabul wieder die Macht. Seitdem leiden besonders afghanische Frauen unter Drangsalierungen durch die Taliban, ebenso Afghanen, die sich zuvor bemüht hatten, eine demokratische Zivilgesellschaft aufzubauen. Und auch afghanische Ortskräfte. Die Bundesregierung versprach damals, speziell denen zu helfen, die für deutsche Militärs oder NGOs tätig gewesen waren. Doch viele blieben in Afghanistan zurück. Gabor Hallas.
Mohammad Azim sitzt in Kabul, trägt Sonnenbrille und Maske. Niemand soll ihn erkennen.
Was denken Sie, wie es einem Menschen geht, der keine Sicherheit für sein Leben, sein Eigentum, seine Ehre, seine Familie und seine Kinder hat, keine Arbeit und der seinen Job verloren hat, der heimlich im Keller lebt und dem das Atmen schwerfällt?
Mohammad, der eigentlich anders heißt, war Journalist, ein bekanntes Gesicht im afghanischen Fernsehen. Er hat über die Verbrechen der Taliban berichtet. Mohammad ist einer von Tausenden. Er soll nach Deutschland kommen über das Bundesaufnahmeprogramm. Das ist zum Beispiel gedacht für Journalisten, für Frauenrechtlerinnen oder für Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt werden. Die Bundesregierung hat versprochen, sie nicht im Stich zu lassen. Doch was ist das noch wert? Die Bundesinnenministerin klingt zurückhaltend. Nancy Faeser sagt, Deutschland habe bereits viel getan.
Wir werden diejenigen, die Anträge gestellt haben, auch auf jeden Fall weiter bearbeiten. Wie die Zukunft ist, wie das finanziert werden kann, werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen.
Es gibt kein Geld für das Programm im nächsten Jahr, so heißt es aus dem Innenministerium, mit Verweis auch auf die schwierige Lage im Bundeshaushalt. Das Auswärtige Amt pocht auf den Koalitionsvertrag und das Versprechen, das die Bundesregierung gegeben hat. Dieses Versprechen hätte man nie geben dürfen, so sieht es die Union. Innenpolitiker Alexander Trom kritisiert außerdem das aus seiner Sicht völlig intransparente Verfahren.
Darüber hinaus bestehen erheblichste Sicherheitsbedenken dahingehend, welche Personen hier vom Außenministerium nach Deutschland geholt werden. Und deshalb, ja, dieses Bundesaufnahmeprogramm gehört sofort eingestellt.
Es sind Bilder, die vor 3 Jahren um die Welt gehen. Die Taliban überrennen Kabul, Menschen klammern sich verzweifelnd an startende Flugzeuge. Deutschland hat bislang mehr als 34.000 Afghanen aufgenommen. Seit knapp 2 Jahren gibt es das Bundesaufnahmeprogramm. Hier schlagen Nichtregierungsorganisationen Menschen vor. Die deutschen Behörden wählen dann aus, fordern Dokumente an, überprüfen die Personen. Erst dann gibt es ein Visum. In knapp 2 Jahren sind nur etwa 600 Personen über das Programm eingereist. Nun steht es auf der Kippe.
Wir schicken die in den Tod.
Das sagt Elaha Hakim von der Organisation Kabul Luftbrücke. 20 Jahre habe Deutschland versprochen zu helfen und sei dann überstürzt abgezogen.
Und zum zweiten Mal sagen wir, tut mir leid. Es geht hier einfach Menschen zurücklassen zum Sterben. Wir lassen die sterben, nicht weil die hungern, sondern die werden ermordet.
3 Jahre nach dem Fall von Kabul blickt Deutschland anders auf Afghanistan, diskutiert darüber, Straftäter abzuschieben, besonders nachdem im Mai in Mannheim ein Afghane einen Polizisten ermordete, sehr wahrscheinlich aus islamistischen Motiven.
Solche Straftäter gehören abgeschoben, auch wenn sie aus Syrien und Afghanistan stammen.
Das sagt der Bundeskanzler im Juni, doch wie soll das gehen? Abschieben in ein Land, in dem die deutsche Botschaft geschlossen ist? Eine Lösung hat die Bundesregierung noch nicht präsentiert. Die Taliban haben ihre Hilfe angeboten, doch mit denen über Abschiebungen zu sprechen, wäre fatal, sagt der Afghanistan-Experte Thomas Ruttig.
Dass man jetzt ausgerechnet mit den Vertretern eines geächteten Regimes anfängt, über Abschiebungen zu reden, statt über Menschenrechte, finde ich dann schon sehr bedenklich.
In Kabul wartet Mohammed Azim weiter auf eine Nachricht von den deutschen Behörden. Er hat Dokumente eingereicht und nichts mehr gehört.
Es scheint, als ob das Leben eines Afghanen für die Welt keinen Wert hat. Leider haben sie mich nicht mehr kontaktiert.
6 Monate ist das her und jeden Tag schwindet die Hoffnung ein Stück mehr.
3 Jahre herrschen die Taliban nun wieder in Afghanistan, Gabor Hallas berichtete. Und dazu auch ein Kommentar hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Die seit einer guten Woche laufende ukrainische Offensive in der russischen Grenzregion Kursk scheint die russische Seite weiter vor militärische Probleme zu stellen. Nun hat sich der russlandtreue belarussische Machthaber Lukaschenko zu Wort gemeldet. Er regt einmal mehr Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew an. Konkreter wird er allerdings nicht. Dagegen beginnt die Ukraine offenbar damit, nun eigene Strukturen im besetzten Gebiet zu schaffen. Peter Sawicki.
Die Ukraine hat nach eigenen Angaben das Kampfgeschehen in der russischen Region Kursk weiterhin im Griff und schafft dort nun außerdem administrative Strukturen. So habe man im Laufe des seit 1,5 Wochen andauernden Vorstoßes gut 1.100 Quadratkilometer russischen Territoriums unter Kontrolle gebracht, erklärte der ukrainische Armeechef Oleksandr Sirski in einem Lagebericht. Insgesamt sei man 35 Kilometer ins Landesinnere vorgerückt. Im Detail sind diese Angaben schwierig zu verifizieren. Unabhängige Beobachter gehen von einer etwas geringeren Fläche aus, die unter ukrainischer Kontrolle steht. Gleichwohl versucht die Ukraine, ihre Position auch formal zu verfestigen. So wird laut Präsident Volodymyr Selenskyj in der russischen Kleinstadt Sudja eine ukrainische Militärkommandantur eingerichtet, womit Kiew administrative Aufgaben auf russischem Gebiet übernimmt. Bereits zuvor hatte die Ukraine die Einrichtung humanitärer Korridore in Kursk angekündigt. Der Vorstoß in Kursk scheint bislang aber nicht zu einer Entlastung der ukrainischen Armee im Osten des Landes zu führen. So bezeichnete der Leiter der Militärverwaltung der Region Donetsk die dortige Lage als sehr schwierig. Militärexperten zufolge rückte Russland zuletzt weiter auf die Stadt Pokrowsk zu. Die Industriestadt spielt für die ukrainische Armee im Raum Donetsk eine wichtige logistische Rolle.
Aus Kiew, Peter Sawicki. Vor gut 2 Wochen kamen unter anderem mehrere US-Bürger aus russischen Gefängnissen frei. Umgekehrt wurde der wegen Mordes verurteilte Vadim Krassikow aus Deutschland nach Russland abgeschoben. Manche Beobachter hatten damals gewarnt, der Gefangenenaustausch gefährde weitere US-Bürger in Russland. Nun ist in Katharinburg eine Frau mit russischem und US-Pass wegen angeblichen Landesverrats zu 12 Jahren Haft im Straflager verurteilt worden. Björn Blaschke.
Der 32-Jährigen war vorgeworfen worden, unmittelbar nach Kriegsbeginn im Frühjahr 2022 Geld gespendet zu haben an eine Hilfsorganisation, die in der Ukraine arbeitet. Es handelt sich um einen Betrag von umgerechnet etwa 50 Euro. Russlands Geheimdienst FSB hatte ihr vorgeworfen, Geld für medizinisches Material, Ausrüstung, Waffen und Munition für die ukrainischen Streitkräfte gesammelt zu haben. Die Balletttänzerin, die in Los Angeles lebte und arbeitete, war Ende Januar in Jekaterinburg während eines Familienbesuchs festgenommen worden. Washington wirft Moskau vor, US-Bürger aufgrund unbegründeter Anschuldigungen zu verhaften, um sie als Druckmittel für die Freilassung von im Ausland verurteilten Russen zu benutzen. Das Urteil jetzt fiel 2 Wochen nach dem größten Gefangenenaustausch zwischen Russland und dem Westen seit dem Kalten Krieg.
Björn Blaschke. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wirbt derzeit in vielen ländlichen Regionen für seine Krankenhausreform. Die Bundesländer, die bei der Finanzierung von Krankenhäusern eine wichtige Rolle spielen, haben allerdings viel Kritik am Kurs des SPD-Ministers. Heute besuchte Lauterbach eine Klinik in Eberswalde in Brandenburg. Diese Klinik fürchtet angesichts des Kostendrucks die Schließung. Nico Hecht schildert den Fall.
Anfang August erst hatte das Vossmann-Krankenhaus in Eberswalde eine Zertifizierung als Neurozentrum erreicht. Hier öffnen die Ärzte zum Beispiel minimalinvasiv verstopfte Blutbahnen von Schlaganfallpatienten. Ärztin Susanne Hengst erklärt, dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, anhand von digitalen Bildern von versorgten Arterien.
Eine lebensrettende Versorgung. Wie lange war der Zeitraum vom Verschluss bis zur Öffnung?
Wir sind ja hier im ländlichen Raum. Es ist relativ lang, bis die Patienten hier sind. Hier zwischen den beiden Bildern liegen unter 30 Minuten.
Lauterbach sagt, er sei gekommen, weil das Krankenhaus eines ist, das besonders für die Umsetzung seiner Reformpläne geeignet sei. Eine spezialisierte Klinik mit riesiger Bedeutung für die Versorgung der Region, so der Minister.
Gerade im Bereich der Tumorversorgung, im Bereich der Unfallversorgung, Notfallversorgung und in der Versorgung von Schlaganfällen. Und Häuser dieser Art werden benötigt, haben aber in der jetzigen Art und Weise, wie wir Krankenhäuser finanzieren, keine Perspektive.
Bisher werde pro behandelter Fall finanziert. Die Kosten für Personal und Technik seien für spezialisierte Kliniken aber so hoch, dass sie dabei Defizite erwirtschaften. In Eberswalde waren es im Mai bereits 4,4 Millionen Euro, hat die Geschäftsleitung berichtet. Künftig will der Gesundheitsminister Krankenhäusern Vorhaltepauschalen bezahlen. Pauschalen dafür, dass Personal und Technik da sind, egal wie viele Fälle behandelt werden. Aber dafür soll es hohe Vorgaben geben, welche Technik, wie viel Personal. Zu hohe Vorgaben für Flächenländer wie Brandenburg mit vielen kleineren Kliniken in ländlichen Regionen, sagt der Geschäftsführer der Landeskrankenhausgesellschaft Michael Jakob.
Ich glaube, dass das noch ein ganz, ganz großes Problem wird, weil die Qualitätsanforderungen werden so nicht von allen erfüllt werden können. Da wird es sogar Häuser geben wie dieses, wo an der einen oder anderen Stelle mal ein Problem hat, aber Prenzlau, Angermünde, Herleberg, egal wer sie nehmen, werden Schwierigkeiten haben, alles so umzusetzen.
Dann drohen Schließungen von Abteilungen oder ganzen Häusern. Alle Ländergesundheitsminister hatten deswegen Ausnahmen bei den Vorgaben gefordert. Trotzdem hatte Lauterbach dem Bundestag einen Gesetzentwurf vorgelegt, der das nicht beachtet hatte, kritisiert Brandenburgs Gesundheitsstaatssekretärin Antje Töpfer-Grüne. Nach den Gesprächen heute in Eberswalde klang sie aber optimistischer.
Ich habe schon rausgehört, dass der Minister durchaus willens ist, den Ländern entgegenzukommen und auch gerade den Brandenburger Forderungen so ein bisschen entgegenzukommen. Aber wir sind jetzt im parlamentarischen Verfahren und müssen da halt gucken, dass Verbesserungen rein verhandelt werden.
Auf mündliche Zusagen wolle man sich nicht mehr verlassen. Die hatte Lauterbach auch für eine Analyse gegeben, wie genau die Vorhaltefinanzierung realisiert werden könne. Die fehle bis heute, so die Staatssekretärin. Bisher verhandle man im Bundestag also eine Reform, ohne die rechnerischen Grundlagen zu kennen.
Nico Hecht über den Besuch von Gesundheitsminister Lauterbach in Eberswalde. Anlaufstellen für Frauen, die vor Gewalt fliehen, sind angesichts hoher Fallzahlen dringend notwendig. Sie werden hierzulande meist von Kommunen, Ländern oder nichtstaatlichen Stellen organisiert. Nun hat auch die Bundespolizei eine entsprechende Stelle eröffnet, und zwar im Berliner Ostbahnhof, also einem Bereich, in dem sie ohnehin für Sicherheit zuständig ist. Und Bundesinnenministerin Faeser hat heute die neue Stelle besucht. Helena Dähler war dabei.
In der Wache der Bundespolizei ist der Raum wohnlich eingerichtet mit zwei gemütlichen hellen Sesseln, einer Kaffeemaschine, Flyer mit Hilfsangeboten liegen auf dem Couchtisch. Dort können sich Frauen, die von Gewalt betroffen sind, rund um die Uhr an speziell dafür geschulte Beamtinnen wenden. Eine davon ist Polizeikommissarin Christine Otto. Sie hat sich freiwillig gemeldet für diese Aufgabe.
Im normalen Dienstalltag ist immer sehr viel los. Und da fehlt halt oft die Zeit, dass man sich wirklich einfach mal bewusst hinsetzen kann. Und Geschädigten fällt es ja dann häufig auch schwer, gleich zur Sache zu kommen, ganz grob gesagt. Und da kann man halt einfach erstmal sagen, entspannen Sie sich. Und wenn es soweit ist, dann können Sie sich dazu äußern. Ich würde mir selber auch wünschen, dass wenn was wäre, dass jemand bewusst sich Zeit für mich nehmen kann.
Zusätzlich sollen die Frauen über weitere Hilfsangebote informiert werden und im Idealfall, sagt Christine Otto, habe die Beratung eine Strafanzeige gegen den oder die Täter zur Folge.
Es ist wichtig, dass die Geschädigten die Täter anzeigen, allein schon für die Geschädigte selbst, dass es keinen weiteren Personen passiert und auch um das Dunkelfeld, was in diesem Bereich herrscht, zu erhellen und dann möglicherweise weitere Maßnahmen angehen zu können.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sich die Anlaufstelle angeschaut und betont, ein solcher Ort an einem zentralen Punkt wie dem Berliner Ostbahnhof könne die Hemmschwelle senken, um sich Hilfe zu holen.
Ein Bahnhof ist gut zu erreichen. Es gibt immer gute Gründe, in einen Bahnhof zu gehen. Also fällt es auch nicht auf, wenn man hierher kommt. Und es ist wirklich sehr vorbildlich, dass die Kolleginnen speziell auch geschult wurden, um diese wichtige Aufgabe auch zu übernehmen und sich auch mit Hilfseinrichtungen zu vernetzen.
Das Hilfsangebot für von Gewalt betroffene Frauen sei ein wichtiger Schritt. Faeser sagt aber auch, Gewalt gegen Frauen ist kein Frauenproblem. Sie habe auch die Präventionsarbeit im Blick, damit es erst gar nicht zu Gewalttaten komme.
Wir haben bei der letzten Innenministerkonferenz ja auch ein weiteres Mittel, was wir für sinnvoll halten, ins Spiel gebracht, nämlich die Frage der Fußfessel für Täter, damit sie sich eben nicht mehr dem Opfer nähern können. Auch das wäre mehr Opferschutz.
Die Anlaufstelle Gewalt gegen Frauen ist ab heute in Berlin geöffnet. Es ist die erste der Bundespolizei. Eine zweite soll in Köln folgen.
Helena Dähler über die erste Anlaufstelle der Bundespolizei im Berliner Ostbahnhof. Sie will Frauen helfen, die vor Gewalt fliehen. Das war die letzte dieser Informationen am Abend. Heute mit Silvia Engels. Ihnen einen sehr angenehmen Abend.